Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Morgen Fortsetzung mit der Betrachtung im 2. Korintherbrief. Ich lese noch einmal die Verse 21 und 22. Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Welch eine wunderbare Einheit bestand doch zwischen Paulus und dem Evangelium, das er verkündigte. Besser gesagt, zwischen dem Evangelium und Paulus. Denn das ganze Leben des Apostels wurde von diesem Evangelium geprägt. Nur von der Zuverlässigkeit des Evangeliums her leitete er seine Zuverlässigkeit und die seiner Mitarbeiter, ja der ganzen Gemeinde Jesu, ab. Darum bezeugt er den Korinthern in großer Gewissheit und Bestimmtheit: Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Und dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus hatte Paulus sich nicht selbst ausgedacht. Zwar bezeichnet er an anderer Stelle im 2. Timotheusbrief dieses Evangelium als sein Evangelium. Aber es war ihm von Gott her geoffenbart worden. Und dazu lesen wir noch einmal eine wichtige Stelle aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Also es gefiel Gott wohl, den Apostel Paulus, den späteren Apostel Paulus, von Mutterleib an auszusondern für einen ganz speziellen Dienst, nämlich unter den Nationen, natürlich auch unter dem jüdischen Volk, aber dann auch speziell unter den Nationen, unter den Heiden, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus zu verkündigen. Es war ihm geoffenbart worden. Es war kein Eigengefäx, sondern er teilte anderen das mit, was ihm selbst mitgeteilt worden war, durch Gottes Gnade, durch den Geist Gottes. Und was ihn so gewiss machte hinsichtlich des Inhaltes des Evangeliums, als auch im Blick auf seinen Dienst, das war die Salbung des Heiligen Geistes, von der er hier spricht. Gott selbst war es also, der ihn durch den Heiligen Geist immer fester in diesem Evangelium gründete. In dem Evangelium, das Gott uns in Christus alles geschenkt hat und was dem Wohlgefallen Gottes entspricht, was zur Verherrlichung Gottes dient. Das ist mir immer persönlich sehr, sehr wichtig zu betonen, dass Gott uns nicht etwas schenkt, damit wir unser alltägliches Leben besser führen können, sondern dass Gott uns in Christus alles geschenkt hat, was dem Vater im Himmel wohlgefällig ist. Was ihn ehrt, was ihn verherrlicht, das hat Gott uns in Christus geschenkt. Das ist ganz wichtig, dass wir das für uns persönlich auch immer wieder so sehen. Sonst steht das eigene, das fromme Ich im Zentrum, und nicht Gott selbst. In allem aber im Evangelium steht Gott im Mittelpunkt. Unsere Erlösung besteht darin, dass Gott uns davon befreit hat, uns ständig um uns selbst zu drehen. Darum hat Christus sein Leben für uns am Kreuz gelassen, um uns von dieser unseligen Ich-Bezogenheit zu erlösen. Diese Ich-Bezogenheit, die immer wieder versucht, sich selbst zu verwirklichen. Ich kannte einen Bruder, an den ich jetzt gerade denken muss, der immer wieder davon sprach, was kommt dabei raus, wenn ich mich selbst verwirkliche? Ja? Was kommt dabei raus, wenn wir uns selbst verwirklichen? Es geht aber nicht darum, uns selbst zu verwirklichen, sondern Gott zu verwirklichen, und zwar in Christus Jesus, den Gott uns gerade zu diesem Zweck geschenkt hat. Die Salbung lehrt uns das, dass wir in Christus Jesus all das haben, was Gott wohlgefällig ist. Der Gott, der sich den Namen Ich Bin, der Ich Bin gegeben hat, der aus sich selbst heraus existiert, das ist damit gemeint zunächst. Gott braucht also nicht von außen her eine Energiequelle, sondern er ist die Energiequelle in sich selbst. Er hat alles in sich selbst. Er braucht niemanden von außen. Wir sind total abhängig. Aber Gott ist nicht abhängig. Ich bin der Ich Bin. Ich existiere aus mir selbst heraus. Und dieser Gott hat uns in Christus, dem gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn, die ständig sprudelnde Quelle lebendigen Wassers geöffnet. Stets bereits all unseren Mangel auszufüllen. Wir haben das in der letzten Predigt hierüber sehr stark betont, dass der Herr vor uns steht und sagt, was fehlt dir? Wo hast du einen Mangel? Was brauchst du? Du willst den Vater im Himmel verherrlichen. Du brauchst Weisheit dazu. Du willst Gott lieben. Du willst den Nächsten lieben. Aber du hast es nicht in dir selbst. Ich, sagt der Herr Jesus Christus, ich bin all das, was du brauchst, damit der Vater seine Freude daran hat. Die Gnade füllt also all unsere Mangel aus. Die Gnade, die in Christus Jesus zu uns gekommen ist, zum Sünder gekommen ist. Zu leeren Gefäßen, um sie zu füllen mit der Gegenwart Gottes. Es ist für Gott die allergrößte Freude, wenn er Menschen sieht, die an Jesus glauben, indem er uns ohne jegliches Verdienst unsererseits alles gegeben hat, was zu einem gottseligen Leben dient. Ja, er selbst, Christus, ist dieses Leben. Christus ist dieses Leben. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben an ihm. Die Reben haben in sich selbst nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr Jesus, sondern all das, das göttliche Leben, dieses wunderbare, lebendige Wasser, haben wir im Weinstock in Christus, diesen Lebenssaft. Und das lehrt uns eben die Salbung des Heiligen Geistes. Darüber haben wir gesprochen. Wie eng der Heilige Geist mit dem Erlösungswerk Christi verbunden ist, dass wir den Heiligen Geist niemals von Christus selbst trennen dürfen, auch nicht vom geschriebenen Gotteswort. Das ist ganz entscheidend wichtig, gerade auch für unsere Zeit. Wie eng also diese Verbindung ist, es handelt sich um eine unauflösliche Einheit zwischen dem Geist Gottes und dem Erlösungswerk Christi und Christus selbst. Das zeigt uns eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Es geht da um das Geschehen der Sintflut. Eine der Tauben, die Noah aus der Arche ausfliegen ließ, kehrte nicht wieder zurück, als das Wasser der Sintflut vertrocknet war. Als das Wasser der Sintflut vertrocknet war, da kehrte diese Taube nicht wieder zurück zu Noah. Jetzt also, erst jetzt, als das Gericht über die Erde ergangen war, konnte sie sich niederlassen, vorher nicht. Und die Taube ist in der Bibel, das wissen wir, ein Bild für den Heiligen Geist, der nur auf denen ruht, die glauben, dass Gottes Gericht in dem gekreuzigten Gottessohn über diese sündige Welt und unsere alte gottlose Natur ergangen ist. Gott wird diese Welt nicht einmal richten. Natürlich wird er diese Welt richten. Er wird auch die Menschen richten, die dem Herrn Jesus Christus nicht geglaubt haben und ihn nicht haben wollten. Er wird sie richten, aber sie sind im Grunde genommen schon gerichtet. Diese Welt, diese gottlose Welt ist am Kreuz auf Golgatha in Christus, dem Stellvertreter, unserem Stellvertreter, bereits gerichtet. Auch unsere alte sündige Natur ist dort bereits gerichtet. Das ist wunderbares Evangelium. Und da ist der Heilige Geist. Wer das glaubt, der hat den Heiligen Geist. Der hat die Salbung und der hat die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Durch diesen Heiligen Geist sind wir also auch in Christus versiegelt, so heißt es hier. Wenn zum Beispiel ein orientalischer König im Altertum ein amtliches Dokument verschickte, dann wurde das Dokument mit einem Siegel versehen, wobei man einen Siegelring oder einen Siegelstempel in Wachs hineindrückte. Und damit wurden die Person, die es überbrachte, und das Dokument authentifiziert, das heißt also beglaubigt, als echt bewiesen. Es handelte sich also um eine nachdrückliche Bekräftigung und Bestätigung. Und in diesem Sinne wird das Wort Siegel beispielsweise im 6. Kapitel des Johannesevangeliums gebraucht. Unser Herr Jesus Christus hat, so wird uns dort berichtet, ein großes Wunder getan. Er hatte eine große Menge Menschen mit Brot gesättigt. Es war ein Zeichenwunder. All diese Wunder, die der Herr Jesus Christus getan hat, wiesen auf ihn hin. So auch diese wunderbare Brotvermehrung. Unendlich viele Wunder hat Jesus damals getan. Ich weiß nicht, ob wir noch darüber staunen können. Wir haben jetzt zu Hause gelesen, diese Auferweckung des Jünglings zu Nain. Eine Totenauferweckung. Welch ein gewaltiges Wunder tat der Herr Jesus. Er hat dem Tode die Macht genommen. Das sollte dadurch deutlich werden. Und hier sollte etwas anderes deutlich werden, nämlich, ich bin das Brot des Lebens, so sagt Jesus. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesus von dem Siegel seines himmlischen Vaters, das auf ihm ist. Es ist der Heilige Geist, durch den er dieses Zeichen getan hatte und durch den er das noch viel wichtigere Wunder tat und tun würde, nämlich den Menschen, die nach dem Reich Gottes trachteten, mit dem himmlischen Brot des ewigen Lebens zu speisen. So sagt der Herr Jesus, schafft, das heißt sucht, trachtet danach, euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben, die wird euch der Menschensohn geben. Denn auf dem ist das Siegel Gottes, hier haben wir es, ja, das Siegel Gottes des Vaters. Der Heilige Geist, durch den er dieses Heil vollbrachte, war das Siegel, durch das Jesus, der Sohn Gottes, als der Messias erkennbar war. Wir werden erinnert an ein Wort aus dem Propheten Jesaja, wo prophetisch, weissagend von Jesus die Rede ist. Der Prophet Jesaja ist der Evangelist des Alten Bundes. Immer wieder weist er uns hin auf den Knecht Gottes, auf den gekreuzigten und auferstandenen Messias. Wunderbares Buch, dieser Prophet Jesaja. Wir lesen das in Kapitel 11, Vers 1 folgende. Da heißt es, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen auf ihm. Gemeint ist der Messias, der Knecht Gottes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf ihm wird dieser Geist ruhen. Auf ihm ruht dieses Siegel Gottes. Dazu noch ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 32. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. So wird also hier vom Herrn Jesus Christus selbst, dass der Geist Gottes als das Siegel bezeichnet, das auf ihm ist. Ich denke, es ist gut, immer wieder mal in den Galaterbrief hineinzuschauen, weil wir hier abgesehen vom Römerbrief, mit am deutlichsten erfahren, auf welche Art und Weise wir denn mit diesem Siegel in unserem Leben rechnen können. Da schreibt Paulus, Kapitel 3, Abvers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben. Wir wissen, welche Probleme es da gab in Galatien. Die Menschen waren zum Glauben an Christus gekommen. Sie hatten erkannt, dass sie allein durch die Gnade Gottes in Christus, durch den Gekreuzigten selbst, durch den Glauben an ihn, vom ewigen Verderben errettet werden konnten und mit Gott in Ordnung sein konnten. Und als Folge davon war der Geist Gottes mächtig unter ihnen wirksam, sodass Paulus sie daran erinnern kann mit den Worten: Der euch nun den Geist darreicht, der solche Wunder in euch, unter euch gewirkt hat, tut er es durch des Gesetzes Werke, dadurch, dass ihr irgendwie eine fromme Leistung erbracht habt, oder durch die Predigt vom Glauben. Und ihr Problem bestand darin, dass sie beides miteinander vermischten. Auf der einen Seite glaubten sie an Jesus, den Gekreuzigten, aber das genügte ihnen nicht. Unter dem Einfluss der sogenannten Judaisten kamen sie zu dem Ergebnis: Ja, wir müssen aber auch, nicht Jesus allein, sondern wir müssen auch. Und da ging es um bestimmte kultische Vorschriften. Und in dieser Gefahr stehen auch wir immer wieder, dass wir beides miteinander vermischen. Dass wir nicht von der Gnade allein leben, sondern auch von unserem fromm sein wollen, von unserem Gehorsam. Wir leben aber nicht von unserem Gehorsam. Wir leben von der Gnade allein, von Christus allein, von dem Gekreuzigten allein. Und hier ist das Siegel des Heiligen Geistes. Wer das glaubt, wer sagen kann, Christus allein, er ist der Einzige, der an meiner Stelle Gott verherrlicht hat, der darf damit rechnen, dass das Siegel des Heiligen Geistes auf ihm ruht. Das ist die Bestätigung, die Gott uns schenkt. Der Heilige Geist als das Siegel, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und das hat Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Ja? Das hatte damals Auswirkungen, als sie zum Glauben kamen, als ihnen Christus, als der Gekreuzigte vor Augen gemalt worden war und sie an ihn glaubten, an ihn allein glaubten. Das hatte damals Auswirkungen und das hat zu allen Zeiten in der Geschichte der Gemeinde Jesu Auswirkungen gehabt und hat auch heute noch Auswirkungen, wunderbare Auswirkungen. Das größte Hindernis für unser Glaubensleben ist die eigene Frömmigkeit. Lasst es euch gesagt sein, ich bin fest davon überzeugt, dass wir doch noch irgendetwas bringen wollen, damit wir einen bestimmten Segen von Gott empfangen. Aber wir empfangen jeden Segen allein aus Gnaden, allein durch das Erlösungswerk Christi. Und die Bestätigung dafür ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, das Siegel, das auf uns ruht. Und da geschehen dann allerdings Veränderungen, wunderbare Veränderungen in unserem Verhalten, auch anderen Menschen gegenüber. Solche Veränderungen, die wir früher versucht haben, aufgrund unseres Gehorsams, aufgrund unserer Hingabe, aufgrund unserer Treue, aufgrund unseres Bibellesens, unserer Gebete und so weiter in die Praxis umzusetzen. Und es ist uns nicht gelungen. Warum nicht? Weil die Kraft Gottes fehlte. Weil das Siegel nicht wirksam war. Wir haben uns gefragt, woran liegt das? Und dann leuchtet Gott hinein in unsere Herzen und zeigt uns, du versuchst immer noch durch deine eigene Frömmigkeit irgendetwas zu bewirken. Nein, kapituliere vor Gott, sage, es ist nichts Gutes an mir. Herr Jesus, du hast das alles, meine sündige Natur, mit ans Kreuz genommen. Jetzt lebe ich nur noch von deiner Gnade. Es geht um ein ausgetauschtes Leben, nicht um ein verbessertes Leben des alten Menschen, der mit der Zeit immer frömmer wird. Das ist so wichtig, ihr Lieben, und das macht uns so froh und so dankbar. Und da wirkt dann der Geist Gottes wirklich Wunder der Gnade Jesu. Paulus bezeichnet die Korinther im ersten Korintherbrief als Siegel seines Apostelamtes. Als Siegel seines Apostelamtes. Was meint er damit? Nun, durch die Verkündigung des Evangeliums, wir lesen das Apostelgeschichte Kapitel 18, kamen dort in Korinth viele Menschen zum lebendigen Glauben an Christus. Nicht durch die Taufe, das betont Paulus im ersten Korintherbrief. Er hat nur ganz, ganz wenige dort getauft, aber sie waren alle seine geistlichen Kinder. Wodurch? Durch das Evangelium, durch den Glauben an Christus. Er sagt sogar, ich bin eigentlich dankbar dafür, dass ich nicht viele getauft habe. Nein, die Verkündigung des Wortes Gottes war es. Die Taufe auch ein Siegel, ein sichtbares Zeichen oder Siegel des Evangeliums, so könnten wir es nennen. Ähnlich nennt ja der Apostel Paulus, bezeichnet ja der Apostel Paulus im Römerbrief die Beschneidung als ein Siegel, ja, ein äußeres Zeichen. Durch den Dienst des Apostels Paulus waren diese Menschen dort in Korinth zum Glauben an Christus gekommen. Und deshalb schreibt er hier, ihr seid das Siegel meines Apostelamtes. Das heißt, die Tatsache, dass ihr durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben gekommen seid, ist ein Beweis dafür, dass ich das wahre Evangelium verkündigt habe, denn es geschahen wunderbare Dinge unter euch. Eigentlich möchte man sagen, das hätte eigentlich ausreichen müssen, ne? Um die Korinther zur Vernunft zu bringen. Ne? Sie waren doch zum Glauben gekommen. Durch den Dienst des Apostels Paulus, das war doch sein Siegel, dass sie zum Glauben gekommen waren. Der Heilige Geist war wirksam gewesen. Und trotzdem zweifelten manche noch an seiner Apostelschaft. Tja. Kaum zu fassen, so möchte man sagen. Auch wir haben dieses Siegel empfangen durch den Glauben an Christus. Und dass wir das rechte Evangelium verkündigen, wird dadurch bekräftigt, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und sich das in der einen oder anderen Weise je nach Berufung zu speziellen Diensten segensreich auswirkt. Jeder unter uns hier, jeder Einzelne unter uns hat ja einen bestimmten Auftrag. Ob das ein Auftrag ist, der in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit auf sich zieht oder mehr ein Auftrag im Stillen, zu Hause, in der Familie, in der Arbeit, die uns täglich zukommt, die wir verrichten dürfen zur Ehre Gottes, im Hause, außerhalb des Hauses. Jeder unter uns hat eine Aufgabe von Gott her, eine Berufung. Jetzt geht es nicht um die Berufung zum ewigen Leben, sondern eine Berufung zu einem bestimmten Dienst, jeder unter uns. Und da wirkt sich nun dieses Siegel des Heiligen Geistes segensreich aus. Das heißt also, Gott bestätigt diese Berufung. Gott bestätigt diese Berufung zu einer bestimmten Aufgabe, die wir zu verrichten haben in unserem alltäglichen Leben. Ich spreche jetzt nicht vom Sonntag. Der Sonntag ist auch darin eingeschlossen. Ich spreche vom alltäglichen Leben. Ne? Und solch eine Bestätigung, die zusammenhängt mit dem Siegel des Heiligen Geistes, solch eine Bestätigung wird dann auch von der Gemeinde Jesu so gesehen. Normalerweise so gesehen. Es wird erzählt, dass zu dem bekannten Prediger Spurgeon einmal ein junger Mann kam, der sagte, Gott hat mir gesagt, dass ich am nächsten Sonntag hier auf der Kanzel predigen sollte. Naja, nun, antwortete Spurgeon in seiner Art, mach ja sein, dass das so ist, aber mir hat Gott nichts davon gesagt. Ja? Es hat immer wieder Menschen gegeben und es gibt sie bis in unsere Zeit hinein, die meinen, sie hätten einen ganz besonderen Auftrag und besonderen Dienst zu verrichten. Aber es fehlt ihnen völlig die Bestätigung dafür. Und zwar die Bestätigung von denen, die auch gläubig sind. Ich kannte einen Bruder, der meinte, er hätte solch einen Auftrag, hat sich auch immer schön vorbereitet, aber niemand wollte ihn hören. Ne? Es kam keine Bestätigung. Das gibt es natürlich, dass manche ein Sendungsbewusstsein haben ohne dieses Siegel des Heiligen Geistes. Es gibt allerdings auch das andere, nämlich dass die Gemeinde Jesu keinen Blick hat für bestimmte Begabungen, für bestimmte Aufträge, für bestimmte Berufungen, von denen der Einzelne überzeugt sein kann, Gott hat mir diese Berufung geschenkt. Gott hat mir diesen Auftrag gegeben. Und alle anderen sind blind dafür, zumindest zunächst einmal. Ich las in diesen Tagen einen Bericht über eine Glaubensschwester, eine Missionarin, die war mir völlig unbekannt. Ich weiß gar nicht, tja, ob sie jemand unter uns kennt. Sie heißt oder hieß Lilias Trotter und lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit ging sie in die Mission nach Algier, wo schreckliche Verhältnisse waren. Schreckliche Verhältnisse. Und sie kam aus einem Hause voller Wohlstand und war eine äußerst begabte Malerin. Ein bekannter Kunstkritiker in der damaligen Zeit prophezeite ihr eine große Karriere als Malerin. Aber sie war davon überzeugt, dass sie den Ruf hatte in die Mission, und zwar nach Algier. Aber beides ging nicht, entweder oder. Das sind die entscheidenden Punkte auch in unserem Leben, ihr Lieben, wo es heißt, entweder oder. Entweder das eine oder das andere, nicht beides. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Fragt der Prophet Elia, das Volk Israel. Ist der Herr Gott, so dient ihm. Ist Baal Gott, so dient ihm. Was sagt der Herr Jesus? Ihr könnt nicht dienen. Gott und dem Mammon, beides geht nicht. Nun, manchmal geht beides und doch geht beides nie. Jesus allein, das muss klar werden. Und an dieser Stelle und an solchen Stellen in unserem Leben wird es sich entscheiden, ob wir einen geistlichen Weg gehen oder einen fleischlichen Weg. Und bei ihr war es so, dass dieser Ruf in die Mission so stark war, dass sie bereit war, ihr Talent als Malerin in den Tod Christi hineinzugeben, zu sagen, ich verzichte darauf, eine berühmte Malerin zu werden und ich gehe nach Algier in die Mission. Das ist meine Berufung von Gott her. Interessanterweise konnte sie dann in ihrer Missionstätigkeit in Algier ihrer Begabung als Malerin noch mit einbringen. Aber die Entscheidung, entweder oder, die war gefallen. Das ist äußerst interessant, dass manchmal der Herr auch noch solche Begabungen gebraucht, wie bei einem Missionar, der zu den Lisus ging, der musikalisch äußerst begabt war, der das alles losließ, um den Lisus in Asien, irgendwo in Asien, das Evangelium zu bringen. Und der dann mit ihnen später wunderbare Lieder gesungen hat, weil diese Lisus unwahrscheinlich musikalisch begabt war. Das wusste er vorher gar nicht. Ja? Dann kann Gott manchmal auch das noch gebrauchen, was wir hier losgelassen haben. Aber die Entscheidung muss fallen. Entweder oder. Entweder Christus allein oder Christus auch. Ne? Eins von beiden. Ihr Lieben, wenn unser Herr Jesus groß wird und seine Berufung, ihm zu dienen, unsere Herzen erfüllt, dann können wir auch das loslassen. Mir ist das immer wieder so wichtig am Beispiel Abrahams. Als Abraham aus dem Krieg zurückkehrte, in den er gezogen war, um seinem Neffen Lot beizustehen, da kam der König von Sodom zu ihm und sagte, hier bitte, du kannst die Beute haben. Ohne Abraham hätten sie eine bittere Niederlage erlitten. Du kannst die Beute haben. Abraham sagt, nichts für mich, gar nichts für mich. Nur für meine Knechte und so weiter, nichts für mich. Was war vorher geschehen? Bevor Abraham das alles loslassen konnte, was war vorher geschehen? Er hatte eine Begegnung mit Melchisedek. Eine Vorschattung auf Christus. Wir lesen das im Hebräerbrief. Vielleicht sogar der sogenannte präexistente Christus im Alten Testament. Er hatte eine Begegnung mit Melchisedek und nahm von ihm Brot und Wein entgegen. Und als er die Herrlichkeit Gottes sah in diesem Melchisedek, da konnte er loslassen. Wenn du die Herrlichkeit Gottes in Christus siehst, seine wunderbare Gnade, alles, was du in ihm hast, wenn du weißt, Gott hatte in ihm alles geschenkt, sein ganzes Herz und alles, was du brauchst, um ihm wohlgefällig leben zu können, dann kannst du loslassen, ne? Nicht unter Gesetz. Unter Gesetz kannst du nicht loslassen, da wirst du verbittert mit der Zeit. Ja? Alles, was du unter Gesetz krampfhaft tust, ob es das Loslassen ist oder was es auch sein mag, führt letztlich in die Verbitterung hinein. Nicht nur Gott gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber, ja? Die etwas von dir erwarten, was du im Grunde genommen gar nicht tun willst. Aber wenn du Christus siehst, in seiner Herrlichkeit, in seiner wunderbaren, allgenügsamen Gnade, dann bist du in der Lage, durch die Kraft Gottes, durch das Siegel des Heiligen Geistes, loszulassen. Ja. Also diese Missionarin konnte diesen Weg gehen, obwohl man ihr dazu rät, diesen Weg nicht zu gehen. Zwei Missionsgesellschaften haben sie nicht ausgesandt, mit dem Hinweis auf ihre mangelnde Gesundheit, auf ihr schwaches Herz. Und in Nordafrika, da gibt es ein extremes Klima und das haben sie gesagt, das schaffst du nicht. Aber sie wusste sich von Gott berufen. Die Berufung, wenn du wirklich weißt, der Herr will einen bestimmten Dienst von dir, dann setzt sich diese Berufung durch. Egal, was die anderen sagen. Ja? Und dann zog sie alleine los, ja? Ohne Organisation. Und Gott hat ihren Dienst bestätigt. Also das gibt es auch. Auf der einen Seite Menschen, die ein eigenes Sendungsbewusstsein haben und entwickeln, und auf der anderen Seite aber auch solche, bei denen man ihre Berufung nicht sieht, die aber dann ihren eigenen, gottgewollten Weg gehen. Und dieser Weg wird dann von Gott in wunderbarer Weise, wie das bei ihr der Fall gewesen war, bestätigt. Nicht immer geschieht diese Bekräftigung unmittelbar nach einem Auftrag, den wir von Gott erhalten. Paulus ist es so ergangen, als er auf seine ersten Missionsreise nach Zypern kam. kam er zunächst einmal in eine Stadt namens Salamis. Wir können das in der Apostelgeschichte 13 nachlesen. Ich lese mal diesen einschlägigen Vers. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Und dann geht es um Johannes. Sie verkündigten dort das Wort Gottes in den Synagogen. Und Ergebnis, wo blieb die Bestätigung? Durch den Heiligen Geist, durch das Siegel Gottes. Wo blieb das Siegel Gottes hier? Es wird uns nicht berichtet, dass auch nur ein einziger durch die Verkündigung des Wortes Gottes dort in Salamis zum Glauben kam. Nicht ein einziger. Geschweige denn, dass eine Gemeinde ins Leben gerufen wurde. Und Paulus war einer, der Gemeinden ins Leben rief durch Gottes Gnade. Ja? Ein Pioniermissionar, so würde man das heute nennen. Ne? Nichts geschah. Erst dann, später, da wurde er in diesem Dienst bestätigt. Also es geschieht nicht immer sofort. Manchmal muss man lange warten. Und Missionare mussten auch manchmal lange warten, bis dieses Siegel sichtbar wurde. Ich habe das gelesen von diesem großartigen, kann ich nicht anders sagen, manche mögen Theologen nicht, aber ich bin sehr dankbar, dass es solche Theologen gibt und gegeben hat, bibeltreue Theologen, von denen man viel, viel lernen kann. Und einer von ihnen heißt Carson, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche oder ob es nicht ein Franzose gewesen ist, ursprünglich Casson, würde man dann sagen, wie dem auch sei. Er hatte einen Vater, der dort in Quebec in Kanada in einer kleinen Gemeinde seinen Dienst tat. Zum Kern der Gemeinde gehörten ungefähr 30 Gläubige. Manchmal predigte dieser Vater nur vor 20. Und zwar über einen ganz langen Zeitraum hinweg. Und der Sohn, der wusste auch nicht viel damit anzufangen, da kamen einige Amerikaner, einige Missionare, die in Westafrika das Wirken des Heiligen Geistes in einer ganz wunderbaren und gewaltigen Art und Weise erlebt hatten. Die kamen nun dort nach Quebec in diese kleine Gemeinde und dachten, was ist denn hier eigentlich los, ne? Ja? Gut, dass wir gekommen sind, um hier mal nach dem Rechten zu sehen, so nach diesem Motto. Ne? Aber keiner von ihnen blieb lange. Höchstens ein paar Monate, dann machten sie sich wieder auf den Weg. Und dann fragte hier dieser Carson seinen Vater, warum sind die schon wieder gegangen? Ja, sagt der Vater, die waren etwas ganz anderes gewohnt. Die hatten dieses überströmende Werk des Heiligen Geistes erlebt, dort in Westafrika. Und hier bewegt sich nichts. Dann sind sie wieder gegangen. Und dann kam die Frage, ja, und warum bleibst du? Warum gehst du nicht auch irgendwo anders hin, wo der Geist Gottes so mächtig wirkt? Warum bleibst du denn hier? Und dann antwortete sein Vater ihm, ich bin davon überzeugt, dass Gott hier an diesem Ort ein großes Volk hat. Wir denken an Apostelgeschichte 18, Paulus in Korinth, der Herr ihm sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und damit antwortete auch dieser Vater, ich bin davon überzeugt, Gott hat hier ein großes Volk in dieser Stadt und deshalb bleibe ich. Und er wäre geblieben bis zu seinem Tod, ohne etwas Besonderes erlebt zu haben. Aber Gott schenkte es ihm, dass er dann etwas Besonderes erlebte. Nämlich in den 70er Jahren, 1972 war es, brach in Kanada eine wunderbare Erweckung aus. Tausende von Menschen suchten das Heil in Christus, kamen zum lebendigen Glauben an Christus. Und auch seine Gemeinde wuchs, ne? Die Gemeinde von diesem Mann. So kann das sein, dass man manchmal lange warten muss, auf eine Bestätigung, auf eine Beglaubigung des Dienstes, den wir tun. Da regt sich vielleicht im Augenblick nicht. Wir falten die Hände, wir beten, wir flehen zum Herrn. Wir tun, was wir tun können, aber es bewegt sich nichts, ja, es tut sich nichts. Und dann zu bleiben und auszuharren, weil man weiß, hier ist mein Platz. Ja? Hier ist mein Platz, den Gott mir angewiesen hat. Und diesen Platz will ich durch Gottes Gnade nicht verlassen. Ganz egal, und wenn ich darüber sterbe. Diese Gnade brauchen wir. Das ist auch das Werk des Heiligen Geistes an uns, dass wir durchhalten. Auch dann, wenn wir im Augenblick nicht viel sehen vom Wirken Gottes. Vielleicht muss der Herr auch erst sein Werk noch an uns tun. Ja? Uns das eine oder andere in sein Licht hineinstellen, dass wir zur Buße kommen und uns freuen über das, was er für uns ist und er für uns getan hat. Auf jeden Fall dürfen wir positive Ergebnisse unseres Glaubenslebens erwarten, das dürfen wir. Sie begründen das Evangelium nicht, diese positiven Erlebnisse. Sie sind auch nicht Grundlage unseres Dienstes oder gar unserer Heilsgewissheit. Aber es kann uns ein großer Trost sein, wenn wir hin und wieder eine Bekräftigung im Festhalten am Evangelium erfahren und auch hinsichtlich unseres Dienstes im Reich Gottes, welcher Art dieser Dienst auch immer sein mag, nicht wankend werden in mancherlei Anfechtungen und Widerwärtigkeiten. Und damit kannst du rechnen, ja? Es geht nicht ohne Widerstand. Der Apostel Paulus sagt einmal, mir ist eine große Tür offen geöffnet, aber es gibt auch viele Widersacher. Wenn Gott dich zum Segen setzt für andere, dann gibt es Widerstand von Seiten der unsichtbaren Welt, in der einen oder anderen Weise. Auch von Seiten der Menschen kann es sein. Aber ohne Widerstand, ohne dass der Teufel auf dem Plan ist und dich hindern will und dich anfechten will, geht es nicht. Danken wir Gott also von Herzen dafür, dass wir in Christus Jesus versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist und rechnen wir auch im Glauben damit, dass dieses Siegel auch nach außen hin für andere zur Verherrlichung Gottes wirksam ist. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das uns ermutigt, mit nichts anderem zu rechnen als mit dir, Herr Jesus, und mit deiner Gnade, die vollkommen ausreicht für uns. Hab Dank auch für das Siegel des Heiligen Geistes. Hab Dank für seine Wirkungen in unserem Leben. Hab Dank für alles, was du tust. Und wir dürfen dich getrost und zuversichtlich darum bitten, dass du auch in unserer bösen Zeit noch Menschen das Herz öffnest für dich und dieses kostbare Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Amen.